aufhört zu glauben, dass es eine absolute Wahrheit gibt, dann glaubt er nicht an nichts, sondern an alles. Eins der Merkmale unserer Gesellschaft ist nicht Skepsis, sondern Leichtgläubigkeit. Alles ist wahr. Und man wird immer dazu fähiger, alles Mögliche zu glauben. Wir gehen alle zum Weltanschauungssupermarkt und wir suchen uns was aus, was uns gefällt, was zu uns passt. Ja, das gefällt mir nicht, ich nehme das und nicht das. Ein bekannter Schriftsteller in England hat Folgendes geschrieben: Es gibt nur eine Religion, aber 100 Versionen davon. Und ich glaube, das ist die Einstellung unserer Kultur. Die Tugend schlechthin in unserer Kultur ist die Toleranz. Alles ist wahr. Deswegen ist die New Age-Bewegung so anziehend, denke ich. Man kann sagen, ja, alles ist wahr. Ich bin auch ein Teil von diesem Alles. Ich bin auch ein Teil von Gott. Und natürlich führt das dazu, das Einzige, was eine tolerante Gesellschaft nicht tolerieren kann, sind Menschen, die sagen, dass es eine absolute Wahrheit gibt. Das darf man nicht sagen. Deswegen sagen viele Leute heute, es gibt keine absolute Wahrheit. Eigentlich darf man sowas nicht sagen. Man müsste sagen, es ist eine absolute Wahrheit, dass es keine absolute Wahrheit gibt. Aber deswegen ist Nachfolge so schwierig. Wir sind überzeugt, Gott hat sich offenbart. Gott hat sich offenbart in der Schöpfung, in der Bibel und in seinem Sohn. Wir, viele von uns, die da sind, wir haben ihn kennengelernt. Wir sind mit Gott versöhnt worden durch das Kreuz Jesu. Wenn ich aber die Entscheidung getroffen habe, auf Jesus zu vertrauen, wird mein Leben nicht leichter. Ich bin noch nicht im Himmel. Ich lebe noch in einer Welt, die gegen Gott eingestellt ist. Und es ist nicht leicht, in so einer Welt zu leben. Das Neue Testament sagt, dass Christen drei Feinde haben, die Nachfolge schwierig machen. Die Welt, das Fleisch, der Teufel. Die Welt ist das Weltsystem. Es geht ohne Gott. Ich meine, vielen Menschen geht es sehr gut ohne Gott, oder? Du brauchst nicht Gott in deinem Leben. Sicher brauchst du ihn nicht sehr ernst zu nehmen. Das sagt die Welt. Das Fleisch ist die alte Natur. Das Fleisch sagt uns, ich bin der Wichtigste. Ich habe einmal eine Werbung gesehen in Kärnten. Wir stellen den Menschen in den Mittelpunkt. Und das sagt immer unser Fleisch, unsere alte Natur. Ich soll im Mittelpunkt sein. Ich bin eh der Wichtigste. Und der dritte Feind ist der Teufel. Natürlich ohne Hörner, ohne Heugabel. Aber er existiert. Er hasst uns, weil er Gott hasst. Und diese drei Feinde machen die Nachfolge sehr schwer für uns. Die Welt, das Fleisch, der Teufel. Die Welt sagt, Gott sollst du nicht so ernst nehmen. Das Fleisch sagt, ich will so bleiben, wie ich bin. Der Teufel sagt, du darfst. Und deswegen tun wir uns schwer in der Nachfolge, weil wir in einer Welt leben, die gegen Gott ist. Und deswegen glaube ich, dass wir sehr viel von diesem Daniel lernen können. Daniel ist ein Mensch, der Gott nachfolgt. Er lebt in Babylon in einer fremden Kultur, aber er ist einer der Helden Gottes in der ganzen Bibel. Es sind, glaube ich, kaum Fehler von diesem Daniel berichtet. Das ist auch eine Gefahr. Die Gefahr besteht, dass wir denken, ja, das kann ich kann überhaupt nicht, diesen Menschen kann ich nicht verstehen, weil er fast vollkommen ist. Vollkommen ist er ganz sicher nicht, weil er ein Mensch wie wir ist. Aber er hat viele, viele positive Eigenschaften. Er folgt Gott nach. Er wird uns helfen zu verstehen, was Nachfolge bedeutet in einer Kultur, die zunehmend gegen Gott ist. Und das ist unsere Kultur. zunehmend gegen Gott, zunehmend gegen christliche Werte. Wenn wir es mit Gott ernst meinen, wenn wir Gott nachfolgen wollen, was immer das kostet, dann sind wir an der richtigen Adresse. Das Buch Daniel im Alten Testament. Heute Abend schauen wir uns Kapitel 1 an. Erstens in den Versen 1 und 2, der Gott, der regiert. Der Gott, der regiert. Diese beiden Verse am Anfang des Buches beschreiben eine Katastrophe für das Volk Gottes. Das passiert alles im Jahre 597. Vers 1, im dritten Jahr der Regierung Jojakims, des Königs von Juda, kam Nebukadnezar, der König von Babel, nach Jerusalem und belagerte es. Ein heidnischer König, der König Babylons, der Nebukadnezar, er zieht mit einem Heer vor Jerusalem und belagert die Stadt. Vers 2, der Herr gab Jojakim, den König von Juda, in seine Hand und einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Und er brachte sie ins Land China, in das Haus seines Gottes. Die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Jojakim, der König von Juda, wird besiegt. Viele Juden werden in die Gefangenschaft weggeschleppt. Und nicht nur Juden, sondern auch die Tempelgeräte oder zumindest einige der Tempelgeräte, was für die Juden sehr schlimm war. Das kann man sehen, wenn man den Vers 2 ein bisschen näher anschaut. Einen Teil der Geräte des Hauses Gottes. Und er brachte sie ins Land China, in das Haus seines Gottes. Die Geräte brachte er in das Schatzhaus seines Gottes. Dreimal in Vers 2. Das ist was Schreckliches. Wie wird es möglich sein, den wahren Gott anzubeten, wenn diese Tempelgeräte nicht mehr vorhanden sind? Das ist eine Katastrophe für das Volk Gottes. Aber der Autor dieses Buches will, dass wir wissen, ganz vom Anfang an, wer der wirkliche König ist. Der wirkliche König ist nicht der Nebukadnezar, auch nicht der Jojakim. Der wirkliche König ist Gott. Vers 2 am Anfang des Verses, der Herr gab Jojakim, den König von Juda, in seine Hand. Der Herr hat es gemacht. Es war nicht alles Zufall. Es war nicht einfach, dass Nebukadnezar so mächtig war. Das war der Plan Gottes für diese Situation. Er hat alles unter Kontrolle. Er steht zwar nicht auf der Bühne, aber der Regiesessel gehört ihm. Er hat alles in der Hand. Gott ist der Gott, der regiert. Er hat Könige, Politiker und Nationen in seiner Hand. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, dass wir das wissen. Persönlich und auch, wenn wir unsere ganze Welt anschauen. Manchmal kriegen wir Angst, oder? Und wir denken, was wird als nächstes passieren? Die nächste Katastrophe, der nächste Krieg. Sicher sollten wir beten, aber wir sollten auch wissen, Gott ist der Gott, der regiert. Und ich weiß nicht, wo du persönlich steckst am Anfang dieser Woche, was du momentan durchmachst oder in letzter Zeit durchgemacht hast. Aber ich weiß, dass Gott auch dich und dein Leben in seiner Hand hat. Ich weiß, dass er keine Fehler macht. Gott ist der Gott, der nie den Satz sagen muss, Gabriel, es ist alles schiefgegangen, ich brauche ewigen Plan B. Gott ist der Gott, der regiert. Zweitens in den Versen 3 bis 8, der König, der plant. Der König, der plant. Der Nebukadnezar ist ein sehr intelligenter Mensch, das wissen wir auch von anderen Schriften außerhalb der Bibel. Die Juden sind Gefangene in Babylon, aber er missbraucht sie nicht. Ihnen geht's relativ gut in Babylon. Aber sein Meisterstück ist dieser Plan. Die Verse 3 und 4. Der König befahl dem Aschpenas, dem Obersten seiner Hofbeamten, er solle einige von den Söhnen Israel bringen, und zwar vom königlichen Geschlecht und von den Vornehmen. Junge Männer, an denen keinerlei Makel sei, von schönem Aussehen und verständigen aller Weisheit, gebildet und von guter Auffassungsgabe und die somit fähig seien, im Palast des Königs zu dienen. Und man solle sie Schrift und Sprache der Chaldäer lehren. Aschpenas muss die Entscheidung treffen. Die Verse 3 und 4, das ist die Auswahl. Er muss die Richtigen aussuchen. Der Aschpenas ist Palastvorsteher und er muss die Richtigen aussuchen, die diesen Kurs auf der Universität in Babylon machen müssen. Unter den Gewinnern sind 4 junge Männer aus Juda, Vers 6. Unter ihnen waren von den Söhnen Juda Daniel, Hanania, Michael und Hasaja. Sie sind jung, sie sind gesund, sie sind hübsch, sie sind intelligent, sie sind gebildet. Es ist ziemlich klar, dass diese Geschichte für uns sehr relevant ist. Das ist die Auswahl in den Versen 3 und 4. Die Ausbildung wird in den Versen 5 bis 7 beschrieben. Nebukadnezars Meisterstück ist ein Ausbildungsprogramm. Das ist natürlich alles politisch motiviert. Am Anfang von Vers 4, am Ende von Vers 4 haben wir das schon gelesen. Sie sollen im Palast des Königs dienen. Sie werden eigentlich zum politischen Dienst ausgebildet. Sie sollen irgendwie wahrscheinlich über das eigene Volk regieren. Und dann wird es viel unwahrscheinlicher sein, dass die Juden sich dann auflehnen gegen den Nebukadnezar. Das ist ein sehr gescheiter Plan des Nebukadnezars. Diese jungen Männer sollen 3 Jahre lang an der Universität studieren in Babylon. Sie werden ihren Hintergrund vergessen. Sie werden so babylonisch werden, sie werden bald vergessen haben, wie sie früher geheißen haben. Die Ausbildung wird sehr gut sein. Sie werden sicher Astronomie lernen, wahrscheinlich auch Astrologie. Mathematik haben sie sicher in Babylon gelernt. Die Naturwissenschaften. Also es war sicher ein ausführliches Ausbildungsprogramm. Und noch was, die Speisekarte ist ausgezeichnet. Es ist ein Ausbildungsprogramm für Feinschmecker. Das ist die Ausbildung. Daniel und seine Freunde sollen dann in den Dienst eines heidnischen Königs treten. Schwierige Situation, oder? Ist das überhaupt richtig, dass diese 4 junge Männer, die Gott dienen wollen, dann bei diesem Ausbildungsprogramm mitmachen? Ist es richtig, dass sie einem heidnischen König dienen? Große Fragen. Ich bin sicher, dass sie darüber gebetet haben und darüber geredet haben. Diese Vorbereitungszeit auf den Dienst hat 3 Bestandteile. Der erste Bestandteil, eine heidnische Ausbildung. Vers 4 am Ende des Verses, man solle die Schrift und Sprache der Chaldäer lehren. Man könnte das genauso gut übersetzen, Literatur und Sprache der Chaldäer lehren. Das heißt, sie werden diese neue Kultur zu 100% erleben. Sie werden das voll verstehen. Die Sprache, die Kultur, die Literatur, die Philosophie, die Musik, die Kunst, die Religion, sie werden das alles lernen. Aber Daniel und seine Freunde kennen Gott. Wenn sie diese Ausbildung überleben wollen, wenn sie ihren Glauben nicht verlieren wollen, dann wird es sehr wichtig sein, dass sie ihren Glauben und ihren Gott festhalten. Dass sie sich wirklich gut auskennen. Eine heidnische Ausbildung. Und Daniel und seine Freunde sagen Ja dazu. Ich meine nicht, dass sie alles dafür wahrgehalten haben, was sie gehört haben. Das überhaupt nicht. Aber sie haben mitgemacht. Sie haben das alles gelernt. Sie waren bereit, mitzumachen bei diesem Ausbildungsprogramms. In den Staaten gibt es christliche Schulen und christliche Universitäten, wo nur die Wahrheit gelehrt wird. Ich verstehe das und ich respektiere das. Trotzdem möchte ich das in Frage stellen. Bin nicht sicher, dass es das Beste ist. Ich glaube, das ist gesund, wenn unsere Kinder lernen, wie die Welt denkt. Ich denke, es ist gesund, dass sie das miterleben. Aber es ist natürlich sehr wichtig, dass sie wissen, was sie glauben und dass sie wissen, was das Wort Gottes lehrt. Das kriegen sie natürlich nicht von der Schule, sondern von den Eltern und von der Gemeinde. Wenn sie das nicht kriegen, dann sind sie überhaupt nicht in der Lage, festzustehen, wenn sie in der Schule sind. Aber ich denke, dass es gesund ist, wenn Kinder lernen, wie die Welt denkt. Aber sie müssen die Wahrheit kennen. Sie müssen wissen, wie sie Antworten geben können auf falsche Weltanschauungen. Nur nebenbei möchte ich etwas zur Kinderstunde in der Gemeinde sagen. Das ist ganz klar. Am Anfang geht es einfach um die Geschichten in der Bibel. Das ist ganz wichtig. Das ist die Basis. Wir müssen lehren, wie Gott ist. Aber wir müssen auch, wenn die Kinder älter werden, müssen wir ihnen auch beibringen, wie sie mit diesen anderen Meinungen umgehen sollen. Sonst fangen sie an, ein getrenntes Leben zu führen. Sonntags und abends, bevor sie schlafen gehen, sind sie brav. Sie lieben Jesus. In der Schule hören sie ganz was anderes. Und sie bringen die beiden überhaupt nicht zusammen. Weil sie keine Hilfe von uns kriegen, wie man mit diesen Meinungen in der Schule sich auseinandersetzen sollte. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Aber die Basis muss da sein, im Wort Gottes, in der Offenbarung Gottes. Eine heidnische Ausbildung, und Daniel und seine Freunde sagen ja. Der zweite Bestandteil ist ein neuer Name. Vers 7, der Oberste der Hofbeamten gab ihnen andere Namen. Er nannte Daniel Belshazzar, Hanania Shadrach, Mishael Meshach und Asaja Abednego. Namen sind uns ziemlich wichtig. Ich weiß, dass ich leicht Menschen verletzen kann, wenn ich vergessen habe, wie sie heißen. Das habe ich schon in den letzten 24 Stunden erlebt, glaube ich. Namen sind uns wichtig. Aber in der hebräischen Kultur waren Namen viel, viel wichtiger, weil sie normalerweise etwas ausgedrückt haben, was den Glauben betrifft. Schau die Namen an in Vers 6. Am Ende von jedem Namen in Vers 6 steht etwas über Gott. El ist ein Name Gottes, Daniel, Michael. Und Yah ist der Name Gottes schlechthin, Yahweh. Hanania, Asaria. Diese Namen waren ihnen sicher sehr wichtig. Und Nebukadnezar will, dass diese vier Hebräer einen neuen Namen kriegen, Vers 7, mit Namen von seinen, wo seine Götter erwähnt werden. Und Daniel und seine Freunde sagen ja. Es überrascht mich. Aber offensichtlich denken sie, das ist kein Kompromiss. Das ist richtig, dass wir mitmachen. Sie sind bereit, sehr weit zu gehen, kommt mir vor. Der dritte Bestandteil ist die königliche Tafelkost, Vers 5. Der König bestimmte ihre tägliche Versorgung von der Tafelkost des Königs und von dem Wein, den er trank, und dass man sie drei Jahre lang erziehen solle, und nach deren Ablauf sollten sie in den Dienst des Königs treten. Das war ein riesiges Privileg, das Essen des Königs zu kriegen. Das Essen des Königs war sicher viel, viel besser als das Essen, das die anderen bekommen haben. Sie kriegen das Allerbeste aus der babylonischen Küche. Viel besser als Mittesil. Man schaut sich die Speisekarte an und sofort ist Wasser im Mund. Muah. Und Daniel und seine Freunde sagen, nein. Das ist lächerlich, oder? Sie haben schon so viel geschluckt. Können Sie das nicht schaffen, das Essen des Königs zu schlucken auch? Aber Daniel und seine Freunde sagen nein. Vers 8. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Und seine Freunde sind gleicher Meinung. Warum? Warum sagen sie Nein, gerade wenn es zum Essen kommt? Ich kann an drei Möglichkeiten denken und ich sage sie einfach und wir können uns entscheiden, was richtig ist. Die erste Möglichkeit, es hat mit den Nahrungsvorschriften im Gesetz Gottes zu tun. In Vers 8 steht ganz klar, Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, sich nicht mit der Tafelkost des Königs und mit dem Wein, den er trank, unrein zu machen. Und es kann sein, dass das darauf hinweist, dass es vom Gesetz Gottes falsch gewesen wäre, mitzuessen und mitzutrinken. Vielleicht hat das königliche Essen mit Götzendienst etwas zu tun gehabt. Das Problem bei diesem Vorschlag, bei dieser Möglichkeit, ist folgendes. Es steht im Text zumindest nichts von Götzen. Und Daniel hat auch sehr wohl gewusst, dass es keine Götzen wirklich gibt. Und das Gemüse war wahrscheinlich genauso schlimm, oder? Aber es ist sicher eine Möglichkeit. Die zweite Möglichkeit sieht so aus. Es war einfach ein Schritt zu viel. Wenn man Nachfolge ernst nimmt, muss man irgendwo eine Grenze ziehen. Irgendwo muss Schluss sein. Irgendwo muss ich sagen, na, jetzt mache ich nicht mehr weiter. Das Essen ist ein Zeichen der Freundschaft gewesen. Auch heute, aber damals besonders. Deswegen zum Beispiel im Neuen Testament, in den Evangelien ist das Abendmahl so wichtig. Es ist ein Zeichen der Gemeinschaft, der Freundschaft. Mit dieser Entscheidung drückt Daniel vielleicht Folgendes aus. Ich bin bereit, Nebukadnezars Diener zu sein, aber nicht seine Marionette. Ich bin nicht bereit, alles zu machen, was er will. Ich ziehe die Grenze. Die dritte Möglichkeit. Diese Entscheidung ist einfach ein Zeichen seiner eigenen Nachfolge, ein Zeichen der Selbstbeherrschung. Es kommen viele Versuchungen auf den Daniel und seine Freunde zu, ganz sicher in der babylonischen Kultur. Politik, Frauen, das Okkulte, die Liste könnte sehr lang sein. Viele Versuchungen. Selbstbeherrschung wird irrsinnig wichtig sein. Es wird sehr wichtig sein, dass Daniel in der Lage ist zu sagen, nein, da mache ich nicht mit. Und es kann sein, dass er hier fast beim Üben ist, sich zu beherrschen. Dass er beim Üben ist, zu sagen, na, ich mache hier nicht mit. Vielleicht wäre es keine Sünde gewesen, mitzuessen. Aber der Daniel ist ein Mann, der sich beherrschen kann. Der sagen kann, ich verzichte auf Dinge, die ich schon genießen könnte, damit ich später stark genug bin, auf Dinge zu verzichten, die ganz sicher falsch sind. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich denke, wenn wir in einem Lebensbereich Selbstbeherrschung lernen, dann sind wir viel mehr in der Lage, uns zu beherrschen in anderen Lebensbereichen, die vielleicht viel schwieriger sind für uns. Selbstbeherrschung muss gelernt werden. In unserer Kultur ist sie nicht sehr gefragt, glaube ich. Selbstbeherrschung muss gelernt werden. Und ich weiß in meinem Leben, wenn ich Schritte setze und sage, hier möchte ich Selbstbeherrschung lernen, Herr, dann bin ich viel mehr in der Lage, in anderen Bereichen mich zu beherrschen. Wir wissen, warum Geschäftsleute zum Essen einladen, oder? Nicht, weil es Zeit spart, wir müssen sowieso essen, treffen wir uns zum Essen. Na, sie machen das, weil es den Kunden biegsam macht, nachgiebig. Viel schwieriger, Nein zu sagen, nachher. Und vielleicht hat Daniel das durchschaut. Wenn du immer das königliche Essen isst, wird es bei dir bergab gehen. Wenn du nie Nein sagst, wenn es keine Selbstbeherrschung in deinem Leben gibt, wird es bergab gehen. Weil die Welt uns so viel anbietet, oder? Die Welt ist ständig dabei, uns Dinge anzubieten, die uns ablenken von der Nachfolge, die uns ablenken von Gott. Erfolg, Geld, Dinge, die nicht falsch sind, aber die ablenken. Sie verführen uns. Wir werden weich. Wir müssen Selbstbeherrschung lernen. Deswegen zum Beispiel ist Fasten manchmal zu empfehlen. Das ist kein Gesetz. Das bedeutet nicht, dass Essen etwas Schlechtes wäre. Aber es ist nicht schlecht, es ist sehr gut, dass wir lernen, auf etwas zu verzichten. Ob das Essen ist oder was anderes. Ich sage es noch einmal, wenn ich Selbstbeherrschung in einem Lebensbereich gelernt habe, dann bin ich viel mehr in der Lage, ein ordentliches Leben in anderen Lebensbereichen zu führen. Und ich nehme sehr stark an, es geht dir auch so. Es kann sein, dass es das ist, was da in Vers 8 passiert. Es gibt zwei Arten von Christen. Es gibt Chamäleon-Christen und es gibt Kaninchenbau-Christen. Kennt ihr den Unterschied? Chamäleon-Christen sind Christen, sie sehen genau aus wie alle anderen. Man würde nie wissen, dass sie Christen sind. Sie schwimmen einfach mit. Sie sind Chamäleon-Christen. Sie sind überhaupt nicht anders. Sie sagen nie Nein. Und dann gibt es Kaninchenbau-Christen. Wenn möglich, bleiben sie den ganzen Tag im Kaninchenbau, im christlichen Ghetto, nur mit Christen zusammen. Sie sind sehr anders, aber die Welt kommt nie darauf, weil sie sie nie sieht. Und diese beiden Extreme können wir schon unter uns Christen sehen, oder? Es gibt Christen, die eher Chamäleon-Christen sind. Und es gibt Christen, die eher Kaninchenbau-Christen sind. Und wenn du denkst, na, das stimmt gar nicht, frag deinen Nachbarn oder frag deinen Ehepartner. Und vielleicht hat er eine Meinung. Vielleicht möglich. Welche Gefahr läufst du? Jesus hat gesagt, wir sollten in der Welt sein, aber nicht von der Welt sein. Wir sollten voll dabei sein. So wie Daniel und seine Freunde. Sie werden in der Politik mitmachen. Sie sind voll dabei in dieser fremden, heidnischen Kultur. Aber sie lassen sich nicht von dieser Kultur prägen. In der Welt, nicht von der Welt. Das Beispiel schlechthin natürlich ist Jesus selbst. Es interessiert mich, Jesus ist oft auf Dinnerpartys, auf Partys eingeladen worden. Er war ein begehrter Gast. Und ich denke, ehrlich gesagt, wenn er auf einer Party war, ist es nicht so gewesen, dass die ganzen Gäste sonst am anderen Ende des Raums, am einen Ende des Raums sind und sie genießen das und so weiter und so fort. Und Jesus steht allein am anderen Ende des Raums und trinkt seinen Apfelsaft. Das glaube ich nicht. Er war voll dabei, aber hat nicht gesündigt. Und Daniel ist auch für uns ein Vorbild diesbezüglich. Der Gott, der regiert, der König, der plant. Das dritte in den Versen 8 bis 16, der Mensch, der nachfolgt. Die Verse 8 bis 16, der Mensch, der nachfolgt. Und der Mensch heißt Daniel, wir haben das schon gesehen. In der zweiten Hälfte von Vers 8 geht es weiter. Er erbat sich vom Obersten der Hofbeamten, dass er sich nicht unrein machen müsse. Und er rechnet damit, dass es ihm gelingt. Vers 9, Gott gab Daniel Gnade und Erbarmen vor dem Obersten der Hofbeamten. Interessant, nur ganz nebenbei, Gott gab, das ist wieder Gott am Wirken. Das ist wieder der Gott, der regiert. Es ist nicht Zufall, was in Vers 9 beschrieben wird. Aber trotzdem funktioniert es nicht. Vers 10, der Palastvorsteher hat Angst. Der Oberste der Hofbeamten sagte zu Daniel, ich fürchte meinen Herrn, den König, der eure Speise und euer Getränk bestimmt hat, denn warum sollte er sehen, dass eure Gesichter schlechter aussehen als die der jungen Männer eures Alters, so dass ihr meinen Kopf beim König verwirktet? Er hat Angst, es geht nicht. Aber Daniel gibt nicht auf, die Verse 11 bis 13. Da sagte Daniel zu dem Aufseher, den der Oberste der Hofbeamten über Daniel, Hanania, Michael und Asaja bestellt hatte, versuch es doch 10 Tage lang mit deinen Knechten,
dass man uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken gebe. Und dann möge unser Aussehen und das Aussehen der jungen Männer, die die Tafelkost des Königs essen, von dir geprüft werden. Dann verfahre mit deinen Knechten je nachdem, was du sehen wirst. Und der Aufseher geht auf seine Bitte ein, Vers 14, und er hörte auf sie in dieser Sache und versuchte es 10 Tage mit ihnen. Ich glaube, wir können einiges aus diesem Abschnitt lernen, was Nachfolge betrifft. 3 Prinzipien der Nachfolge, die ich in diesen Versen 8 bis 16 sehe. Prinzip Nummer 1, Nachfolge ist gefährlich. Nachfolge ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich, sehr gewagt, was Daniel hier macht. Wenn der Palastvorsteher das alles dem Nebukadnezar gleich erzählt hätte, dann hätte es sehr schlecht ausgeschaut für Daniel und seine Freunde, oder? Nachfolge ist gefährlich. Es ist gefährlich, in dieser Welt anders zu sein. Es ist gefährlich, in dieser Welt von einer absoluten Wahrheit zu reden. Das darf man nicht. Man darf nur sagen, meiner Meinung nach. Es ist gefährlich, in dieser Welt von einem Jesus zu erzählen, der einzige Weg zu Gott ist. Man wird zumindest belächelt. Manchmal kommt Schlimmeres. In anderen Kulturen kann der Tod kommen. Aber ich bin dazu berufen, anders zu sein. Auch wenn Nachfolge gefährlich ist. Und ich möchte mir die Frage stellen, bin ich bereit, Jesus nachzufolgen, auch wenn es sehr gefährlich ist, auch wenn es viel gefährlicher wird, was ich sehr stark annehme. Es wäre nicht schlecht, wenn ich jetzt solche Entscheidungen treffen würde, damit ich dann auf die schwierige Situation vorbereitet bin. Bin ich bereit, Jesus nachzufolgen, was immer es kostet? Nachfolge ist gefährlich. Prinzip Nummer 2, Nachfolge gibt nicht auf. Nachfolge gibt nicht auf. Daniel hätte am Ende von Vers 10 schon aufgeben können. Ach, es ist mir nicht gelungen. Ach, schade, aufgeben. Nein, in Vers 11 geht es weiter. Er versucht es bei dem Aufseher. Wenn der Palastvorsteher nicht helfen kann, frage ich jemanden anderen. Nachfolge gibt nicht auf. Wenn du mir erzählen würdest, dass du nie das Gefühl hast, du möchtest aufgeben als Christ, dann würde ich das dir nicht glauben. Du lügst. Ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, der manchmal aufgeben will. Ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, der manchmal denkt, das ist mir zu schwer. Es ist zu anstrengend, Christ zu sein. Es wäre mir lieber, wenn ich aufgeben könnte. Manchmal habe ich dieses Gefühl. Letztes Jahr im Herbst ist es mir so gegangen. Einige Wochen lang wollte ich aufhören. Ich wollte gleich in den Himmel oder nach England zurück. Ja, der Himmel wäre mir schon lieber gewesen, aber ich wollte aufhören. Es war mir einfach zu schwer. Und dir geht es sicher manchmal so. Nicht bezüglich England, bezüglich Aufgeben. Der Herr weiß das, er möchte uns stärken, aber Nachfolge gibt nicht auf. Wenn ich wirklich die Entscheidung getroffen habe, Jesus nachzufolgen, dann werde ich nicht aufgeben. Auch wenn ich sehr zu kämpfen habe, in der Familie, im Berufsleben, in der Gemeinde, ich werde nicht aufgeben. Jesus hat nicht aufgegeben, er ist den ganzen Weg gegangen, ganz zum Kreuz. Ich werde ihn bitten, dass er mich stärkt, so dass ich nicht aufgebe. Das dritte Prinzip, Nachfolge, lohnt sich. Es lohnt sich, Gott nachzufolgen. In diesem Fall war es ziemlich dramatisch. In Vers 14 hat der Aufseher gesagt, ja, versuchen wir es mit diesen 10 Tagen. In den Versen 15 und 16 sehen wir, was daraus wird. Vers 15, am Ende der 10 Tage zeigte sich ihr Aussehen schöner und wohlgenährter als das aller jungen Männer, die die Tafelkost des Königs aßen. Da nahm der Aufseher ihre Tafelkost und den Wein, den sie trinken sollten, weg und gab ihnen Gemüse. Also in diesem Fall ist es ganz klar, Nachfolge lohnt sich. Es lohnt sich. Es hat sich gelohnt. Aber die ganze Bibel sagt uns, dass die Nachfolge sich immer lohnt. Es lohnt sich immer, Jesus nachzufolgen. Wir dürfen wissen, irgendwie, auf irgendeine Art und Weise werden wir das Wirken Gottes erleben. Manchmal gleich, manchmal in ein paar Tagen, manchmal nach einigen Wochen, manchmal erst nach vielen Jahren, manchmal erst, wenn wir vor Gott stehen. Aber es lohnt sich immer, Gott nachzufolgen, weil er der Herr ist, der regiert. Er sieht alles, er sieht, was wir durchmachen. Es lohnt sich immer, Gott treu zu sein. Es lohnt sich immer, Gott nachzufolgen. Wenn du am Anfang dieser Woche da sitzt und denkst, ach, in letzter Zeit war es mir alles zu viel, dann ist heute die Gelegenheit, dem Herrn zu sagen, Vater, bitte schenk, dass diese Woche, dass du mich so ansprichst, diese Woche, dass ich nicht mehr aufgeben will. Dass ich bereit bin, weiterzumachen, was immer es kostet. Nachfolge lohnt sich. Ich komme jetzt zum vierten Abschnitt. Der Gott, der regiert, der König, der plant, der Mensch, der nachfolgt. Und jetzt viertens in den Versen 17 bis 21, der Gott, der Menschen ausrüstet. Der Gott, der Menschen ausrüstet. Es ist nicht nur der Nebukadnezar, der Menschen ausbilden will. Gott hat sein eigenes Ausbildungsprogramm organisiert. Es ist kein Zufall, dass Daniel und seine Freunde in einer schwierigen Situation stecken. Gott hat das alles so geplant. Gott hat das alles zugelassen, weil er etwas mit diesen Männern vorhat. Sie wachsen. Sie lernen Selbstbeherrschung und er gibt ihnen auch Gaben. Darum geht es in Vers 17. Diesen vier jungen Männern, ihnen gab Gott Kenntnis und Verständnis in jede Schrift und Weisheit. Und Daniel verstand sich auf Gesichter und Träume jeder Art. Er gibt Gaben. Das ist das dritte Mal, glaube ich, in diesem Kapitel, dass der Ausdruck vorkommt, Gott gab. Das ist der Gott, der regiert. Und der Gott, der hier in diesem Abschnitt Menschen ausrüstet. Wir können ganz sicher sein, Daniel und seine Freunde sind anders geworden. Am Ende dieses Kapitels sind sie anders. Nicht nur noch gesünder, noch hübscher. Sie haben Gott besser kennengelernt. Sie sind anders. Gott hat sie verändert. Am Ende dieses Kapitels. Er hat sie ausgerüstet, damit sie in der Lage sind, in der noch schwierigen Situation festzubleiben, dazustehen für Gott, für seine Sache. Ich finde es interessant, Daniel und seine Freunde, sie machen beim Studium mit, aber Gott gibt ihnen Klugheit und Verstand. Ich nehme an, sie mussten babylonischen Vokabeln lernen, sehr mühsam. Babylonische Rechtschreibung, aber Gott gab ihnen Klugheit und Verstand. Und wenn wir bereit sind, Gott nachzufolgen, was immer es bedeutet, was immer es heißen soll in unserem Leben, wird er uns die Gaben geben, die wir brauchen, weil Gott großzügig ist. Das ist die Bedeutung von dem Wort Gnade, oder? Dass Gott ein schenkender Gott ist. Er hat uns Versöhnung geschenkt durch das Kreuz. Und dann, nachdem wir mit ihm versöhnt sind, gibt er uns Gaben, damit wir ihm nachfolgen können. Und die Auswirkungen können gewaltig sein. Vers 18, am Ende der Tage, nach denen der König sie zu sich zu bringen befohlen hatte, brachte der Oberste der Hofbeamten sie vor Nebukadnezar. Und der König redete mit ihnen. Und unter ihnen allen wurde niemand gefunden, der wie Daniel, Hanania, Mischael und Asaja gewesen wäre. Und sie dienten dem König. Und in jeder Angelegenheit, die der König von ihnen erfragte, und die ein verständiges Urteil erforderte, fand er sie allen Wahrsagerpriestern und Beschwörern, die in seinem ganzen Königreich waren, zehnfach überlegen. Mündliche Prüfung bestanden. Auf alle Fragen haben sie eine gescheite Antwort gehabt, weil Gott ihnen die richtigen Gaben gegeben hatte. Sie waren bereit, Gott nachzufolgen. Denk an einen Christen in deiner Gemeinde, der für dich ein Vorbild ist. Hoffentlich brauchst du nicht zu lang nachzudenken. Warum ist er so? Warum ist sie so, wie er ist? Wie sie ist. Warum ist Daniel so, wie er ist? Weil er überzeugt ist, dass Gott regiert. Er glaubt nicht, dass es Zufälle gibt. Er ist überzeugt, dass Gott alles in der Hand hat. Er ist offen für das Ausbildungsprogramm Gottes. Er ist bereit dafür, dass Gott ihn verändert. Er ist offen für das Wort und für den Geist Gottes in seinem Leben. Und weil er die Entscheidung getroffen hat, Jesus nachzufolgen, was immer es bedeutet, was immer es kostet. Wenn wir bereit sind, Jesus nachzufolgen, werden wir manchmal Ja sagen können, aber wir werden sicher immer wieder Nein sagen müssen. Weiter gehe ich nicht. Ich muss bereit sein, Jesus zur Verfügung zu stehen in jedem Bereich meines Lebens. Und dann werde ich Gott erleben. Dann wird Gott mich verändern. Dann wird Gott mich verwenden. Aber mein ganzes Leben muss diesem Gott zur Verfügung stehen. Wir werden das im Leben des Daniels sehen, in den kommenden Tagen. Wie Gott ihn verwenden hat können, weil Daniel ihm zur Verfügung gestanden ist. Ich muss ganz für Gott da sein. Unser Leben ist wie eine Sachertorte. Und wir haben verschiedene Stücke in dieser Sachertorte in unserem Leben. Wir haben ein Stück für Familie, ein Stück für Freizeit, ein Stück für Studium, ein Stück für Beruf, ein Stück für Familie, ein Stück für Gemeinde. Und natürlich auch ein Stück für Gott. Und die Gefahr ist immer, wenn wir ein Kapitel so lesen, so wie Daniel Kapitel 1, dass wir uns denken, ja, ich muss Gott ein größeres Stück geben. Aber ihr wisst, was kommt jetzt. Gott will kein größeres Stück haben. Er will die Torte haben. Ich möchte beten.